Ein Drama in drei Akten. Der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und er wird nicht auf großen Bühnen der Welt aufgeführt und auch nicht in kleinen Reklamheften in der Schule irgendwo durchgekaut, sondern es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt, die ihren Platz in der Bibel hat. Wir finden sie im Markus-Evangelium Kapitel 12, die Verse 1 bis 12, und die lese ich jetzt vor. Und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nähme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte wieder einen anderen, den töteten sie und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als letztes zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn, töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk. Denn sie verstanden, dass er das Gleichnis auf sie hingesagt hatte. Und so ließen sie ihn und gingen davon. Soweit der Text aus der Bibel. Und wie in jeder guten Geschichte gibt es auch hier so eine bekannte Konstellation von Gut, Böse, Opfer. Da ist der gute Weinbergsbesitzer, der die besten Absichten hat und so eine richtig schöne Vision vor Augen von einem fruchtbaren Weinberg. Und da sind die bösen Weingärtner, die Pächter, die vielleicht aber gar nicht von Anfang an böse Absichten hatten, die im Laufe der Zeit und ihrer Arbeit aber einfach vergessen hatten, dass das hier gar nicht ihr Weinberg war. Dass nicht sie ihn gekauft hatten, dass nicht sie die Weinberge angelegt, nicht den Turm errichtet und nicht den Zaun gebaut hatten. Und dementsprechend ablehnend reagieren sie dann ja auch, als da jemand kommt, der sie mit einer anderen Realität konfrontiert. Und dann, so haben wir es ja gerade gehört, gibt es jede Menge Verletzte und sogar Tote. Und irgendwie ist das nicht so, wie wir das sonst kennen aus solchen Geschichten, ja, von böse Opfer und Guten. Beim schönen Schneewittchen zum Beispiel, da ist die böse Stiefmutter und die will Schneewittchen umbringen, aber rechtzeitig kommt noch der schöne Prinz und rettet sie und am Ende ist alles gut. Aber hier sind am Ende nur alle tot. Und im Prinzip scheint es ja gerade der Gute gewesen zu sein, der es hier vermasselt hat. Er hat den Bösen nicht rechtzeitig Einhalt geboten und so ein Opfer nach dem anderen zugelassen. Das ist doch auch völlig unrealistisch, wie der handelt. Das macht doch kein Mensch. Das macht doch kein Mensch. Das dachten sich auch die ersten und ursprünglichen Zuhörer von diesem Gleichnis. Spätestens dann, als der erste Knecht umgebracht wurde und dieser Besitzer immer noch weiter seine Leute dahin schickt, ist irgendwie klar, dass es sich hier nicht um normales menschliches Verhalten handeln kann. Und diesen Zuhörern ist noch viel mehr klar, denn bei ihnen kommt sofort was, wenn sie das Bild von Weinberg und von Weingärtner hören. Das ist anders als bei uns heute. Ich weiß nicht, wie vertraut Sie mit Weinbergen sind. Soweit ich weiß, ist es nicht unbedingt das, was hier im Münchner Umland präsent ist. Berge schon, Weinberge nicht unbedingt. Da, wo ich herkomme, gibt es schon Weinberge, aber das ist in dem Kontext auch nicht besonders hilfreich, denn was ich damit verbinde, sind vor allem sonntägliche, nachmittägliche Spaziergänge, auf die die kleine Julia wenig Lust hatte. Heute weiß ich die Schönheit von Weinbergen natürlich zu schätzen, aber das, was bei den Zuhörern damals aufploppte, als sie das gehört haben, war nicht irgendwas von schönen Spaziergängen oder langweiligen Spaziergängen, sondern das war einfach ein ganz normales Alltagserlebnis aus ihrer Landwirtschaft. Es gab viele Weingärten, es gab auch viele Weinpächter und es war auch irgendwie normal, dass man Leute geschickt hat, die diese Pacht eingetrieben haben. Und sie kennen das Bild von Weingärten und Weingärtner auch noch aus einem ganz anderen Kontext, nämlich aus ihren eigenen Schriften. Im Buch Jesaja vergleicht sich Gott nämlich mit einem Weingärtner und beschreibt die Beziehung, die er zu seinem Volk Israel hat, eben genau mit diesem Bild von einem Weingarten. So ist den Zuhörern irgendwie schon schnell klar, also bei diesem Weinbergsbesitzer, der so unglaublich geduldig und langmütig und ja irgendwie schon naiv scheint, kann es sich nur um ein Bild für ihn handeln, für Jahwe. Und auch als Jesus anfängt, von den Knechten zu sprechen, ist den Zuhörern schnell klar, dass er damit wahrscheinlich auf die Propheten Jahwes anspielt. Gottes Boten, die Nachrichtenüberbringer an sein Volk waren. Und Gottes Boten, die im Laufe der Geschichte ganz schön oft ganz schön viel Ablehnung erfahren haben. Zahlreiche Schmähungen und immer wieder weggeschickt wurden sie. Das können wir zum Beispiel in 2. Chronik 36, 16 lesen, da heißt es, sie verhöhnten die Boten Gottes, verachteten seine Worte und verspotteten seine Propheten. Und auch als Jesus anfängt, von diesem einen geliebten Sohn zu sprechen, ist den Zuhörern schon auch schnell klar, dass er sich selbst damit meint. Denn sie haben ja schon auch mitbekommen, dass er sich selbst als Sohn Gottes versteht. Die spannende Frage ist ja aber nun, wer sind denn die Pächter in dieser Geschichte? Wer sind die Bad Boys? Wen meint Jesus mit den Bösen? Aber auch das scheint für seine Zuhörer gar nicht so kompliziert gewesen zu sein. Seine Zuhörer, das waren die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten aus Jerusalem. Mit denen war Jesus noch kurz vorher in eine Diskussion über seine eigene Vollmacht verwickelt. An sie richtet er die Geschichte. Und damit spricht er auch sie als diejenigen an, die in Gottes Weinberg arbeiten, die seine Propheten abgelehnt haben und die auch Jesus in Zukunft ablehnen und umbringen werden. Und genau das verstehen sie ja auch, denn wir haben es ja gerade gehört, am Ende vom Gleichnis heißt es, und sie erkannten, dass er das Gleichnis auf sie hingesprochen hatte. Dieses Gleichnis ist also eine Warnung von Jesus an sein eigenes Volk. Er sagt, Gott hat euch schon so oft Propheten geschickt, aber die habt ihr weggeschickt, auf die habt ihr nicht gehört, die habt ihr sogar umgebracht. Aber er hat sich euch immer und immer wieder neu zugewendet. Und jetzt erreicht die Zuwendung Gottes seinen Höhepunkt, indem er euch seinen eigenen Sohn schickt, aber ihr seid drauf und dran, auch den abzulehnen und aus dem Weg zu räumen. Aber diese Ablehnung wird Folgen haben. Ihr könnt euch nicht einfach für immer darauf ausruhen, Gottes erwähltes Volk zu sein. So ist dieses Gleichnis also eine Warnung, Jesus nicht abzulehnen. Ist ja dann aber eigentlich ganz entspannt für diejenigen unter uns, die Jesus nicht abgelehnt haben, die ihn angenommen haben in ihrem Leben und die ihr Leben jetzt als Christ leben. Aber auch wenn wir unser Leben als Christen und Christinnen leben, hat dieses Gleichnis zwei entscheidende Anfragen an uns heute. Die erste lautet, wo verschließe ich mich Gottes Botschaften in meinem Leben? Denn wenn der Weinbergsbesitzer ein Bild für Gott ist und die Knechte für die Propheten stehen, die Gott immer wieder sendet, um mit seinem Volk in Beziehung zu treten, um ihnen mitzuteilen, dass er da ist, dann kann ich mich ja heute fragen, wo sendet Gott mir Botschaften? Wo möchte er in mein Leben reinsprechen? Und mir zeigen, dass er mit mir in Beziehung treten will? Und wo ignoriere ich das eigentlich immer wieder? Wie verhalte ich mich diesem Gott gegenüber, der immer wieder die Initiative ergreift, um sich mir mitzuteilen? Und diese Frage, die ist nicht damit abgefrühstückt, dass ich einmal damals das Richtige verstanden habe und weiß, ja, Gottes Zuwendung hat sich in Jesus Christus offenbart und das habe ich angenommen für mein Leben. Und danach passiert dann nichts mehr weiter in dieser Hinsicht, sondern es ist ja jeden Tag neu eine Frage und neu eine Entscheidung. Lasse ich Gott und dem, wie seine Liebe mein Leben verändern will, Raum? Oder möchte ich eigentlich weitermachen wie bisher und das ist mir alles viel zu anstrengend und ich schicke seine Botschafterinnen und Botschafter lieber weg und habe meine Ruhe. Seine Botschafterinnen und Botschafter, die können uns heute in ganz unterschiedlicher Gestalt begegnen. Durch das, was uns andere Christinnen oder Christen sagen, durch das, was wir in der Predigt hören, durch das, was wir im Gebet wahrnehmen, durch das, was wir in der Bibel lesen, durch einen Gedanken, der sich irgendwo festsetzt. Aber ich kann genau diese Botschafterinnen und Botschafter in meinem Leben ja auch wegschicken, eben weil mir gerade die Botschaft nicht passt, weil es mir zu anstrengend ist, weil ich gerade keinen Kopf dafür habe, weil ich mich später irgendwann darum kümmern möchte. Und so eine Botschaft in ihrem Leben könnte ja gerade sein, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das heißt auch, deine nervige Kollegin und deinen unfähigen Chef. Oder sie lautet, ich bin der Herr, dein Gott. Nicht deine Familie, dein Kontostand oder deine guten Noten sind dazu da, dass du ihnen den höchsten Wert in deinem Leben gibst, sondern ich, dein Gott. Oder vielleicht sagt Gott zu ihnen auch gerade, lass mich doch an deine wunden Punkte ran. Tu nicht länger so, als sei alles in Ordnung und verdräng das und versperr dich, sondern lass mich doch an dir, an deinem Herzen arbeiten. Wenn ich solche Botschaften, die Gott immer wieder in mein Leben reinsendet, wegschiebe oder sie umgehe oder sie auf später verschiebe, dann klingt das jetzt ja nicht so hart, wie das im Gleichnis klingt, wo die Knechte verprügelt oder sogar umgebracht werden. Aber am Ende läuft es doch aufs Gleiche raus, denn die Botschaft wird in beiden Fällen ignoriert. Und dieses Ignorieren ist darin begründet, dass ich wie die Weingärtner, wie die Weinpächter, eine ganz entscheidende Sache vergesse, verdränge oder nicht wahrhaben möchte. Und damit sind wir bei der zweiten Frage, die uns dieses Gleichnis stellt. Wen halte ich für den Herrn in meinem Leben? Denn diese Weingärtner, die haben ja vergessen, dass es sich nicht um ihren Weinberg handelt, dass sich nicht sie den gekauft und auch nicht sie den angelegt hatten, dass nicht sie die Herren des Weinbergs sind. Und das erscheint uns beim Lesen oft ganz schön dumm und realitätsfern. Aber wenn ich in mein Leben schaue, dann merke ich, dass ich oft genauso handle. Ich denke, ja, eigentlich bin ich der Chef in meinem Leben und vergesse, dass ich mein Leben nicht mir selbst verdanke. Und wenn ich mich so umschaue und umhöre, auch von dem, was wir gerade schon in der Einleitung gehört haben, über das Coronavirus und diese große Panik, die darüber ausgebrochen ist, frage ich mich, ob das nicht genau auch ein Ausdruck von diesem Phänomen ist. Wir abgesicherten und gut versicherten und geimpften Deutschen, wir merken auf einmal, oh Mann, ich habe mein Leben gar nicht so richtig selbst in meiner Hand. Und selbst wenn ich meine Hände immer desinfiziere und keinen Menschen mehr die Hand gebe, habe ich es trotzdem nicht in der Hand. Da ist immer noch so ein Restrisiko. Genauso wenig wie der Weingarten tatsächlich diesen Pächtern gehört, genauso wenig habe ich mich selbst ins Leben gerufen. Und genauso wenig wie diese Pächter selbst diese Weinpflanzen angebaut haben, genauso wenig kann ich all die positiven Umstände in meinem Leben auf mich zurückführen. Das, wer ich bin und was ich habe, das ist nicht Ausdruck meiner Großartigkeit, sondern ist Ausdruck von Gottes Segen. Von Gottes Segen, der mich hier in ein fruchtbares Umfeld gestellt hat. Es sind also zwei Anfragen, die dieses Gleichnis an uns heute stellt. Erstens, wo verschließe ich mich Gottes Botschaften in meinem Leben? Und zweitens, wen halte ich tatsächlich für den Herrn in meinem Leben? Die fromme Antwort dazu kennen wir alle. Aber die Frage ist ja, was spiegelt mein Leben, was spiegelt mein Alltag, was spiegeln meine Gefühle dazu wider? Und wenn ich dann mein Leben und in meinen Alltag schaue, merke ich, ja, also ich führe mich ganz schön oft als Herrin in meinem eigenen Leben auf. Und ganz schön oft ignoriere ich so ein beständiges Reden und irgendwelche Botschafter in meinem Alltag. Und wenn ich mir das so vor Augen halte, ist das eigentlich total dreist, was ich da mache. Total dreist, wie es eben auch diese Weinpächter in der Geschichte sind. Und ihre Dreistigkeit, die scheint sich ja auch noch auszuzahlen. Und ohne Konsequenzen zu bleiben. Bis zu einem gewissen Punkt. Es gibt ja diesen Punkt im Gleichnis, da überschreiten seine Pächter die Geduld, die Freundlichkeit und die Vergebungsbereitschaft von dem Besitzer. Und er kommt, bringt sie um und gibt den Weinberg anderen Leuten. Heißt das für uns auch, irgendwann ist es vorbei mit dem Ignorieren von Gottes Botschaften? Irgendwann wird er hart durchgreifen, irgendwann ist das Fass voll, irgendwann ist mein Fass voll sozusagen. Irgendwann wird Gott ganz speziell der Geduldsfaden mit Julia Bote reißen oder mit wie auch immer sie heißen. Ist es das, was das uns sagen möchte? Aber dieses Gleichnis, das zieht nicht darauf ab, uns zu zeigen, dass Individuen irgendwann mal ihr Maß an göttlicher Zuwendung aufgebraucht haben, sodass danach keine Zuwendung Gottes mehr für sie übrig ist. Vielmehr macht es eine grundlegende Aussage über die Welt, in der wir leben. Und diese Welt, die wird irgendwann ein Ende finden. Und wenn sie zu Ende ist, dann ist auch diese Möglichkeit der immer neuen Möglichkeit der Umkehr und des Neuanfangs zu Ende. Und zwar ab dem Zeitpunkt, ab dem Jesus wieder auf diese Erde hier kommen wird, wann auch immer das sein wird. Uns in Spekulationen darüber aufzuhalten, über diesen genauen Zeitpunkt, das ist ja auch gar nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, dankbar festzustellen, dieser Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Wir leben noch in dieser Gnadenzeit, in dieser Zwischenzeit, in der wir immer wieder das Evangelium hören können, das Evangelium von Gottes Zuwendung zu den Menschen. In der Zeit, in der Gott uns immer wieder nachgeht, uns immer wieder auf sich selbst hinweist, immer wieder die Initiative ergreift, um mit uns in Beziehung zu treten und wir auch immer wieder umkehren dürfen. Dieses Gleichnis ist also Warnung und Ermutigung zugleich. Es ist eine Warnung davor, dass es ein zu spät geben kann. Und dass, wenn jemand Gott immer nur ablehnt, er irgendwann auch die Konsequenzen davon zu tragen hat. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine Ermutigung. Eine Ermutigung fürs Heute, fürs Hier, für die Gegenwart. Denn gerade dürfen wir ja noch aus den Vollen schöpfen. Aus den Vollen von Gottes Liebe, von seiner Zuwendung, von seiner Vergebungsbereitschaft. Und diese Bereitschaft für einen Neuanfang, die ist ja tatsächlich unbegreiflich. Genauso unbegreiflich, wie eben auch dieses Handeln von dem Weinbergsbesitzer ist, das nach menschlichen Maßstäben überhaupt nicht einleuchtend ist. Aber so ist eben auch Gottes Liebe und Vergebungsbereitschaft. Und genauso, wie er diesen wirklich ignoranten und brutalen Pächtern immer wieder nachgeht, so geht er auch ihnen in ihrem Leben immer wieder nach. Und egal, wie oft sie ihre eigenen Pläne verfolgen, egal, wie oft sie Gottes Reden in ihrem Leben ignorieren, egal, wie oft sie es eben nicht schaffen, ihre nervigen Kollegen zu lieben, egal, wie sehr sie daran scheitern, Gott immer wieder angemessen Raum in ihrem Leben zu geben und wie schwer es ist, Gott tatsächlich am eigenen Herzen arbeiten zu lassen, Gott gibt nicht auf. Er gibt nicht auf, ihnen nachzugehen, sie sanft zu erinnern, dass er da ist und mit offenen Armen dazustehen. Wir müssen nicht erst ihn irgendwo suchen oder zu ihm hinlaufen. Er steht schon da mit ausgebreiteten Armen und wir dürfen uns einfach umdrehen und in diese geöffneten Arme schmeißen. Das ist Gottes grundlegende Zuwendung zu ihnen, zu mir, zu uns Menschen. Und diese Zuwendung, sein unbedingter Wille zur Gemeinschaft, seine Vergebungsbereitschaft, die werden nirgends deutlicher als am Kreuz. Dort starb Jesus für genau das alles, woran ich immer wieder scheitere, wo ich ihn immer wieder ignoriere, wo ich mich seiner Zuwendung verschließe und wo ich mich aufführe, als hätte ich mein Leben selbst in der Hand und dementsprechend gottlos lebe. Im Namen von Jesus dürfen wir genau dafür um Vergebung bitten und darauf vertrauen, dass Gottes Bereitschaft für einen immerwährenden Neuanfang unermüdlich ist. Unermüdlich ist sie, dass er immer mit ausgebreiteten Armen dasteht und dass wir uns auf seine Zuwendung verlassen dürfen. Und als Zeichen für diese Verlässlichkeit seiner Zuwendung feiern wir auch gleich das Abendmahl. Das Abendmahl, in dem wir schmecken und spüren dürfen, dass wir immer wieder neu anfangen können. Amen.